Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum letzten Donnerstagskonzert des Mozarteum-Orchesters Salzburg in dieser Saison mit einem lieben Gast am Dirigentenpult, nämlich Jörg Wittmann, der sozusagen in diesem Konzert auch als Komponist auftritt und mit dem Mann, der sein Stück auch spielen wird, nämlich dem koreanischen Pianisten Seung Jin Cho. Von der Klassik zur Romantik haben wir dieses Konzert genannt. Es beginnt allerdings mit geradezu einer Manifestation der Romantik. Felix Mendelssohn Bartholdy bereist als 20-Jähriger im Jahr 1829 Schottland. Er ist begeistert von der Landschaft, er ist begeistert von der Literatur, von der Musik Schottlands. Er ist auch begeistert von jenen Gesängen des Ossian, die James Macpherson veröffentlicht hatte, schon im ausgehenden 18. Jahrhundert, und die ein Schottlandbild in ganz Europa bewirkt haben, welches bis heute noch eine gewisse Gültigkeit hat. Ein Bild nicht nur mit Druiden und alten Kelten, sondern ein Bild mit den Clans, mit den Kämpfen am Hochland, mit den schottischen Helden, mit Macbeth und so weiter. Ein Bild freilich, welches dieser James Macpherson zum Großteil erfunden hat. Er hat zwar einige alte schottische Legenden wirklich verwendet, zum Beispiel auch die von der Fingalshöhle, darum geht es auch in Mendelssohns Stück, aber er hat sie ausgeschmückt, er hat sie praktisch neu gedichtet, er hat sozusagen so etwas wie einen schottischen nationalen Mythos geschaffen. Und Mendelssohn gehörte noch zu jenen, die das noch eins zu eins geglaubt haben. Das wurde erst später dann wissenschaftlich bewiesen, dass dem nicht ganz so ist. Und er hat sich natürlich begeistert für die alten schottischen Helden und auch Heldinnen. Und er war auf den Hebriden, auf dieser Inselkette, dieser wirklich wild romantischen Inselkette vor Schottland, und hat die Fingalshöhle besucht und er hat sich Notizen gemacht. Und dieses Schottland, muss man bedenken, war ja damals auch ein Sehnsuchtsland der Deutschen. Auf der einen Seite war das Italien, auf der anderen Seite aber eben auch, bedingt durch die Gesänge des Ossians, Schottland. Er hat vor allem auch die dortige Witterung mitbekommen, nämlich die ständigen Wechsel zwischen schönen und regnerischem Wetter, eine gewisse Kühle, sage ich nun mal, und das wild bewegte Meer, das gleich darauf wieder ruhig sein konnte. Und das spielt natürlich auch eine Rolle für die Musik, die er dann komponiert hat. Die Hebriden-Ouvertüre gilt als eine Art Urknall der romantischen symphonischen Tondichtung, hat natürlich schon Vorbilder in den Ouvertüren Ludwig van Beethovens und wurde dann erst 1832 in Leipzig uraufgeführt. Mendelssohn hat also immer wieder auch dran gearbeitet. Richard Wagner, sonst leider kein wirklicher Mendelssohn-Freund, hat einmal zu seiner Frau Cosima gesagt, nachdem er das Stück am Klavier gespielt hatte, und das würde man ihm gar nicht zutrauen, das ist die genialste Musik, die jemals komponiert worden ist. Man sieht, man muss vorsichtig sein in Vorurteilen. Wagner hat natürlich nicht recht, es gibt viele, viele geniale Musik und es gibt auch kein Ranking der genialen Musik, aber es ist ein Stück, das einen wunderbaren Reiz bis zum heutigen Tag ausübt, den alle empfinden, die jemals in Schottland waren, aber auch alle, die davon träumen, alle, die die Bilder kennen. Und es ist vor allem ein Stück, in dem die Romantik so richtig zum Durchbruch kommt. Mendelssohn war ja ein Komponist, welcher im Prinzip die klassischen Formen weiterverfolgt hat, aber mit romantischen Gefühlen, mit neuen Emotionen, mit neuen Bildern, sozusagen klingenden Bildern erfüllt hat. Und das zeigt sich schon in dieser relativ frühen, großartigen Ouvertüre. Wir wechseln zum zweiten oder eigentlich ersten großen Wunderkind der Musikgeschichte, nämlich zu Wolfgang Amadeus Mozart. Wie er sein 23. von insgesamt 27 Klavierkonzerten komponiert hat, war er allerdings schon längere Zeit kein Wunderkind mehr, sondern ein sehr, sehr erfolgreicher junger Komponist, welcher damals bekanntlich in Wien lebte. Geschrieben ist das Konzert im Februar und März 1786. Das Konzert in A-Dur, Köchelverzeichnis 488. Es ist auch das 12. jener insgesamt 17 Klavierkonzerte, die Mozart zwischen 84 und 86 komponiert hat. Ja, mit den Zahlen habe ich es nicht so ganz. Also es ist das eines der 12 Klavierkonzerte. Gut, wie auch immer, 12 oder 17, eine gewaltige Leistung in 2 Jahren. Das muss ihm erst einmal einer nachmachen, und zwar mit durchgehender, höchster musikalischer Qualität. In diesem Konzert nimmt er etwas zurück, was er vorher schon eingeführt hat. Er schreibt wieder ein sehr intimes, fast kammermusikalisches Konzert, ohne Pauken, ohne Trompeten, und statt der Oboen verwendet er interessanterweise Klarinetten. Die Klarinette, ein Instrument, welches er ganz besonders geliebt hat und das für ihn auch relativ neu war und auch für die Zeit noch relativ neu war, entwickelt aus dem barocken Chalumeau und anderen Vorläufern. Und wir verdanken ihm ja dann auch die wunderbaren Stücke für Klarinette, wo sie im Mittelpunkt stehen wird, das Quintett und vor allem auch das Konzert. Dieses Klavierkonzert, das Mozart mit ziemlicher Sicherheit im Fasching 1786 selber zur Uraufführung gebracht hat in Wien, das besteht aus den üblichen 3 Sätzen, einem Allegro. Das Hauptthema wird sozusagen in der Orchestereinleitung von den Streichern vorgestellt, dann an die Bläser weitergereicht, dann übernimmt es das Klavier als Soloinstrument und es kommt zu einem der typischen Mozartschen Dialoge zwischen Klavier und Orchester, und er hat auch eine originale Kadenz für dieses Konzert schriftlich hinterlassen. Das war ja nicht immer der Fall, denn Mozart pflegte ja, wenn er seine Klavierkonzerte aufgeführt hat, auch zwischendurch zu improvisieren, teilweise auch mit Orchestermusikern zu improvisieren. Und Kadenzen waren ja eigentlich dazu gedacht, um dem Solisten oder der Solistin die Gelegenheit zu geben, Eigenes mit hineinzubringen. Wenn natürlich der Komponist gleichzeitig der Solist war, dann war das in jedem Fall etwas Eigenes. Und Mozart hat aber sicherlich, wenn er das Konzert mehrmals gespielt hat, immer wieder auch etwas Neues gemacht. Aber er hat eine Kadenz, die ihm besonders gut gefallen hat, offenbar zu Papier gebracht. Es folgt ein Adagio, und da wären wir wieder bei diesem Thema von der Klassik zur Romantik. Wann beginnt eigentlich die Romantik? Hat da irgendwer im Jahr 1800 einen Vorhang zugemacht und gesagt, jetzt haben wir genug von der Klassik, jetzt beginnen wir mit der Romantik? Nein, das war natürlich ein fließender Übergang. Die Romantik, die eigentlich schon seit der Zeit des Sturms und Drangs in den 1770er Jahren und vor allem auch durch die Aufklärung bedingt, auch als Gegenpol zur Aufklärung, immer mehr Mode wurde in dieser Zeit, die hat sich natürlich auch in den späteren Werken von Mozart oder auch von Joseph Haydn schon bemerkbar gemacht. Und so sind diese großen Klassiker, inklusive auch Beethoven, dann natürlich gleichzeitig auch schon als erste Romantiker einzustufen, zumindest mit manchen, was sie an kreativen Dingen getan haben. Wenn man den wirklich wundersamen Beginn dieses Adagio-Satzes hört, das wird das Klavier sein, welches diesen Beginn spielt, dann denkt man wohl unweigerlich an Franz Schubert, an eine wehmütige Stimmung, die in die Tiefe hinunterblickt des Menschen sozusagen. Und da hat Mozart tatsächlich ein wenig etwas vorweggenommen. Auch die Holzbläser, die in Fis-Moll eingesetzt werden zum Teil, sind eine sehr wagemutige Angelegenheit für diese Zeit. Die Pizzicati, jedenfalls ein Satz, den man schon durchaus als große Romantik empfinden kann, obwohl er natürlich der klassischen Sonatensatzform treu bleibt. Dann ein Allegro assai, voll einer Heiterkeit, die allerdings in diesem Fall eher verinnerlicht, eher lyrisch ist, die nicht so auftrumpft, wie Mozart das in anderen Konzerten auch konnte. Wie gesagt, ein eher intimes, desto schöneres Klavierkonzert. Sie kennen wahrscheinlich, und manche von Ihnen werden sie sogar gespielt haben oder versucht haben zu spielen, die sogenannte Sonate Facile von Wolfgang Amadei Mozart. Facile heißt leicht, aber sie ist gar nicht so leicht, wie der Titel sagt. Und Jörg Wittmann hat als Hommage an dieses Köchel-Verzeichnis 545 eine Sonatina Facile komponiert im Jahr 2016 für Klavier Solo. Und er verwendet die gleichen Satzbezeichnungen wie Mozart, sind wie bei Mozart ein Allegro, ein Andante und ein Rondo. Und in den beiden Ecksätzen Allegro und Rondo wird die Facile Sonate von Mozart auch zitiert. Aber Wittmann geht natürlich weit über Mozart hinaus. Das Werk hat eine Komplexität, die ins 21. Jahrhundert gehört. Und es gibt wilde Ausdruckswechsel, von denen Mozart sicher noch keine Ahnung haben konnte. Aber die Stimmung erinnert doch ein wenig an Mozart, auch an dessen Experimentierlust, auch an die heiteren Seiten in seinem Leben. Und auch in der Melodik gibt es natürlich, vor allem auch durch die Zitate, die natürlich verwandelt werden, gewisse Ähnlichkeiten. Das Stück wurde übrigens am 18. Jänner 2017 in der Elbphilharmonie von der berühmten Pianistin Mitsuko Uchida uraufgeführt und gehört seitdem zu den meistgespielten Stücken der neueren Klaviermusik. Jörg Wittmann schafft es ja als Komponist immer wieder, auch ein breites Publikum zu erreichen, weil hinter seiner Musik das Wissen und die Liebe zur Klassik, aber auch immer wieder eine große, unverkennbare, merkbare Emotionalität steht, so modern er auch in gewisser Weise komponiert. Wir kehren wieder zum anderen Wunderkind zurück, nämlich zu Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen erste Symphonie in C-Moll, Opus 11, steht am Programm. Sie wird ja relativ selten gespielt, im Gegensatz zur dritten, vierten und fünften. Und diese erste Symphonie hat Mendelssohn mit 15 Jahren komponiert und er hat ursprünglich drüber geschrieben, Symphonie Nummer 13. Denn er hatte ja vorher schon 12 Streichersymphonien komponiert, also zwischen seinem 11. und 14. Lebensjahr. Und von diesen Streichersymphonien gibt es von einer sogar eine originale Version für großes Orchester, also auch mit Bläsern. Es ist also eigentlich nicht wirklich seine erste Symphonie. Manche dieser Streichersymphonien sind relativ kurze Stücke, aber einige sind eigentlich schon ausgewachsene klassische Symphonien. Aber sie war die erste, die er auch später noch anerkannt hat. Hat er das wirklich getan? 1835 wurde er gebeten, das Stück für eine Aufführung freizugeben. Aber er hat sich zunächst einmal ein wenig geweigert, dieses Stück freizugeben und hat gesagt, mir kommt mein Stück wirklich kindisch vor. Also geschrieben hat er das sogar. Ja, wir sind nicht dieser Meinung. Mendelssohn hat an der Aufführung übrigens dennoch zugestimmt. Also er konnte schon noch was anfangen mit diesem Jugendwerk. Aber es ist in der Tat seine erste wirklich völlig selbstständige Symphonie. Und es war ein Geburtstagsgeschenk für Schwester Fanny. Der hat er ja immer wieder große Musik zum Geburtstag geschenkt. Sie war ja selber eine bedeutende Komponistin. Etwas unterschätzt, etwas in seinem Schatten immer noch. Und Fanny und Felix Mendelssohn haben das Stück auch in einem Privatkonzert im Hause Mendelssohn in Berlin am 14. November 1824 zur sozusagen nicht öffentlichen Uraufführung gebracht im Rahmen des Geburtstagsfestes. Wir wissen nicht, ob da vielleicht ein Streichquartett gespielt hat in einem Arrangement oder ob sie die Orchesterstimmen einfach am Klavier mitgespielt haben. Es war jedenfalls noch keine komplette Aufführung der Symphonie. Die fand dann am 1. Februar 1827 bereits in Leipzig im Gewandhaus statt und war ein großer Erfolg. Mendelssohn schreibt diese sogenannte erste Symphonie in C-Moll für eine Beethoven-Besetzung, also mit Trompeten und Pauken. Und es gibt natürlich mehr als in den späteren großen Symphonien Anklänge an Joseph Haydn, an Mozart, an Beethoven, nicht an Schubert, weil den kannte er damals noch nicht so gut wie später. Und diese Anklänge sind natürlich selbstverständlich bei einem jungen Komponisten, welcher seine Idole hat, welcher diese Idole auch liebt und welcher versucht, es ihnen möglichst gleich zu tun oder es ihnen nahe zu bringen. Aber was macht denn Mendelssohn da draus? Das Allegro di Molto, der erste Satz, ist eine geniale Fortsetzung klassischer Modelle. Er nimmt also diese Modelle von seinen Vorgängern und erfüllt sie mit eigenem Leben, mit einer eigenen Klanglichkeit, mit einer eigenen Art, Melodien zu bilden, die sofort als Mendelssohn erkennbar ist. Und das kann man nicht wirklich analysieren. Das ist letzten Endes ein Geheimnis dieser großen Komponisten, dass sie so gut erkennbar sind, wenn man sich ein wenig in ihre Werke einhört. Das trifft ja auch für seine Vorbilder zu, die ja auch wiederum, inklusive Mozart, ihre Vorbilder hatten, wie die Musikwissenschaft mittlerweile zweifelsfrei festgestellt hat. Musik ist etwas, das sich immer fließend weiterentwickelt. Ein Andante in S-Dur folgt, in dem Mendelssohn Farbmischungen und Variationen erfindet, neu erfindet, die es so auch vorher noch nicht gegeben hat. Und im Menuett, da zieht er dann zweifellos den Hut ziemlich tief vor Wolfgang Amadé Mozart. Aber trotzdem ist diese eigentliche höfische Tanzform hier schon mehr ein Scherzo, also da spielt auch Beethoven mit hinein. Und im Finalsatz Allegro con fuoco, also ein feuriges Allegro, verbindet er Anregungen von Haydn mit einem barocken Fugato und gleichzeitig bricht er in musikalisches Neuland darin auf mit einer pulsierenden Dramatik. Mendelssohn hat ja auch die Bach-Renaissance in Deutschland bewirkt, etwas später dann, ein paar Jahre später. Und auch die Beschäftigung mit Bach merkt man immer wieder in seiner Musik. Er verwendet also immer wieder auch barocke Formen. Und Mendelssohn wurde so eigentlich zum großen Klassizisten unter den Romantikern, zu einem Musiker, der heute immer noch manchmal etwas unterschätzt wird und der zweifellos zu den ganz Großen in der Musikgeschichte gehört. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Konzert.